Also da gibt es viele Studien dazu. Es ist eigentlich nur ein Gewinn für die Fassade. Also es kühlt im Sommer, im Winter behaltet es die Wärme, Feuchtigkeit, Luft wird gereinigt. Es erfreut die Leute, weil man sieht es ja dann auch noch ein bisschen aus den Fenstern. Ja, ich finde, Fassadenbegrünung müsste wirklich ein Must sein.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Für die heutige Podcast-Folge bin ich auf dem Weg nach Zürich. Ich treffe mich dort mit Beatrice Hessler von Naturinseln. Naturinseln baut sie in Form von Tiny Forest, von Gemeinschaftsgärten oder von vertikalen Begrünungen. Was das für Vorteile bietet und was man dabei beachten sollte, das hörst du in dieser Folge. Ich bin gespannt. Beatrice, wir sitzen bei dir in einem multifunktionalen Raum sozusagen, fast im Grün. Hinter mir auf dem Balkon sind ganz viele Pflanzen und Pflanzen sind auch deine große Leidenschaft. Erzähl mal, was machst du alles?
Ja, Pflanzen sind meine große Leidenschaft seit immer, seit Kind. Und ich mache Begrünungen in fast jeglicher Form, Fassadenbegrünungen. Ich habe Tiny Forests schon gemacht, das sind kleine Wälder, idealerweise für die Stadt. Ich mache Partizipationsprojekte mit Bewohnerinnen von Genossenschaften, anderen Liegenschaften, städtischen Liegenschaften, ganz verschieden, ja.
Hauptsache grün sozusagen.
Hauptsache grün, ich sage, ja, horizontal, vertikal, diagonal.
Du hast gesagt, Fassadenbegrünung, das ist ja oft ein Streitthema, sage ich mal. Es gibt welche, die mögen das und sehen auch den Sinn und den Wert. Und dann gibt es welche, die sind dagegen. Ich kann auch nicht verstehen, warum.
Ja.
Aber was ist eigentlich die Herausforderung bei Fassadenbegrünung?
Fassadenbegrünung ist jetzt nicht gerade mein Kerngebiet, aber ich hatte das auch in der Ausbildung gehabt, bei Grünstadt Grau in Wien. Und ich habe schon Fassadenbegrünung gemacht, einfach an der Röte. Das Problem einerseits ist, dass die Liegenschaftenverwaltung oft Angst haben um Fassaden. Das ist so ein bisschen eine alte Angst. Dann die Angst vor Feuer ist immer wieder da, obwohl man weiss, wenn eine gut gepflegte Fassadenbegrünung, das heisst, wenn man es verdörrt rausschneidet, eigentlich nicht brennt. Da gibt es viele Tests. Und Feuerpolizei ist eigentlich das grösste Hindernis.
Ah, okay.
Es gibt grosse Auflagen, wie man feuerpolizeilich, dass man ankommt, dass es niemand stört, eben, dass es könnte Feuer geben, was, ja, also was jetzt wieder neu bearbeitet wird. Ja. Ist jetzt gerade wieder neu am Fassadenbegrünungsstandort zu machen. Ja.
Und das heißt, deine Erfahrungen sind so, dass ein Draht vor die Fassade gespannt wird in einem gewissen Abstand und da dann Pflanzen hochhangen.
Genau, und dann sind das Schlingpflanzen und nicht selbsthaftende Pflanzen.
Ja.
Wie Efeu oder Jungfernrebe, die sich haftet mit den Wurzeln, sondern es sind Schlingpflanzen.
Ja. Hast du Erfahrungswerte, was das bedeutet, wenn eine Fassade wirklich begrünt ist? Für den Innenraum?
Also da gibt es viele Studien dazu. Es ist eigentlich nur ein Gewinn für die Fassade. Also es kühlt im Sommer, im Winter behält es die Wärme, Feuchtigkeit, Luft wird gereinigt. Es erfreut die Leute, weil man sieht es ja dann auch noch ein bisschen aus den Fenstern. Ja, ich finde, Fassadenbegrünung müsste wirklich ein Must sein, ein Standard.
Also ich bin da ganz bei dir, weil ich kann das auch nicht so richtig verstehen, dass in den Städten, wo Grün fehlt,
diese Möglichkeit nicht ausgeschöpft wird. Aber ja, okay, vieles ist gewachsen und ist jetzt so, wie es ist. Du hast gesagt, du hast auch schon Tiny Forest gemacht.
Genau.
Das finde ich auch ein sehr spannendes Gebiet.
Total spannend, ja.
Kannst du das jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat?
Ja, gern. Also ich bin drauf gestossen während der Corona-Zeit, wo ich im Lockdown war. Und es hat mich gerade so fasziniert. Also ein Tiny Forest ist tiny in der Breite, in der Abmessung, aber nicht tiny in der Höhe. Im Tiny Forest werden auf einem Quadratmeter 3 bis 4 Bäume, Sträucher eingepflanzt, was sehr dicht ist. Und es wird auch der vertikale Raum genutzt, das heisst, man hat Sträucher als erste Ebene, dann hat man kleine Bäume, zweite Ebene, und grosse Bäume, dritte Ebene. Und so wird das ganz dicht. Und der Tiny Forest, so kann man eigentlich in der kürzesten Zeit extrem viel Blattmasse machen, was man mit einem Einzelbaum, Solitärbaum nicht schafft. Und weil sie so nahe sind, sie streben alle nach dem Licht, sie wachsen extrem schnell. Sie haben Biodiversität, also idealerweise, ich kenne niemanden, der es anders macht, nimmt man nur einheimische Gehölze. Und dann hat man halt, wir haben jetzt beim letzten Tiny Forest, haben wir, glaube ich, 23 verschiedene Gehölze gemacht. Und das gibt halt eine enorme Biodiversität. Und weil es so dicht ist, gibt es auch im Boden eine enorme Biodiversität. Und auch sofort wird Mykorrhiza gebildet. Wir haben es also gesehen, im ersten Jahr hat es schon überall Pilze gehabt. Überall. Und was auch noch ist, was auch noch ein bisschen Leidenschaft von mir ist, ist, es fungiert als extrem guter Wasserspeicher. Weil man tut sie neu abpflanzen, gut angiessen und dann kommt 30 cm Mulch drauf, Trockenmulch. Und wir haben jetzt gesehen, bei unseren Projekten, die wir gemacht haben, auch in ganz trockenen Sommer. Wir haben das wöchentlich mit einem Hygrometer vor Ort messen lassen, ist es immer feucht geblieben. Wir mussten nicht einmal gießen.
Das ist natürlich mega praktisch, oder?
Wenn man praktisch, und es zeigt halt auch auf, so könnte man das Wasser wirklich im Land behalten.
Ja.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, wo bei der Urbanisierung auch, da wird das Wasser immer noch wie in den 60er Jahren, es muss einfach weg, so schnell wie möglich. Und das produziert halt wirklich die Ausrechnung von den Kontinenten, ein Riesenproblem.
Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, würde ja so ein Tiny Forest mitten in der Stadt
genau
auch dafür sorgen, dass abgekühlt wird durch das Verdunsten von
genau
Wasser, oder?
Genau, einer der grossen Parameter ist wirklich die Verdunstung, ja. Weil es so eine hohe Blattmasse hat, gibt es enorme Verdunstung, ja. Wir haben jetzt gerade Monitoring gemacht, aber die Auswertung haben wir noch nicht.
Ja,
ja.
Es laufen momentan mehrere Projekte,
genau,
die wirklich auch begleitet werden, damit man nachweisen kann, was hat das alles für Vorteile. Mhm. Wenn man jetzt von so einem Mini-Wald in der Stadt spricht, das ist ja wirklich auf ganz kleiner Fläche, das geht auch auf einem großen Platz mitten in der Stadt.
Genau.
Was sind so die Bedenken, die einem begegnen, wenn man anfängt, davon zu erzählen?
Bei den Tiny Forests habe ich fast keine Bedenken gehabt, wo mir entgegengekommen sind. Also das ist eine grosse Begeisterung. Also was man halt muss schauen in der Stadt, das ist ein grosser Nachteil. Es darf keine Leitungen darunter haben.
Ja.
Und es darf nicht unterkellert sein. Und das ist halt im städtischen Gebiet, findet man halt selten Orte, wo keine Leitungen sind. Das ist ein Hindernis. Gibt es aber schon auch. Was ich jetzt so wahrnehme in der Stadt Zürich, es ist immer noch ein bisschen, dunkt es mich, einfach wichtig, dass der Verkehr gut läuft.
Ja.
Also so Tiefbauamt, Grünstadt, dort sehe ich eine grosse Schwierigkeit. Ja.
Ja.
Es ist zu kompliziert.
Ja.
Nachher muss man wieder mehr wischen oder mehr blasen mit einem Laubbläser. Ja, das sind die Sachen. Vielleicht auch Angst vor Umstürzen von den Bäumen, was zwar im Tiny Forest eigentlich weniger der Fall ist, weil sie viel kompaktere Breite haben als ein einzelner Baum mit einer grossen Krone.
Ja, und es steht so viel drin, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen abgestützt
genau,
werden.
Genau, wie in einem vollen Bus.
Wenn du so Projekte machst, du hast gesagt Partizipationsprojekte, mhm. also wo du mit Bewohnern zusammen die Grünflächen gestaltest.
Ja. Mhm.
Was sind da so die Wünsche von den Bewohnern?
Also zuerst mal kommen jetzt, so merke ich, kommen mehr die Wünsche mal noch von den Immobilienverwaltungen oder von den Genossenschaften, die einerseits Auflagen haben für die Steigerung der Biodiversität. Das ist immer ein grosses Thema, das ist vor allem bei grossen Firmen. Und bei den Genossenschaften ist es halt so, dass man jetzt realisiert, dass ein Garten, ein gemeinsames Projekt halt eine andere Verbindung unter den Mietenden gibt. Oder den Bewohnerinnen. Es wird mehr miteinander gemacht und das Streitpotenzial wird enorm gesenkt.
Was ja kein Nachteil ist.
Was eben sie jetzt merken, dass das wirklich auch ein grosser Faktor ist. Und von den Bewohnenden ist eigentlich jetzt mir bis jetzt entgegengekommen, wir wollen es einfach gerne schön haben und die einen wollen auch Garten machen. Also ich schaue auch, wenn der Wunsch da ist, dass man kann auf kleinen Flächen entweder einen Gemeinschaftsgarten machen, wo alle miteinander zusammen den bestimmen, oder das hat sich jetzt eigentlich mehr so gezeigt, ich glaube, das ist so eine Übergangsform, dass man halt doch lieber sein Bettchen hat. Und da bin ich offen, also das ist so eigentlich, ich gehe an diese Projekte her und das finde ich auch spannend für mich, es ist, jedes Projekt ist komplett anders.
Ja, du hast nicht ein vorgefertigtes
Konzept. Ich kann eins, aber es wird jedes Mal wieder über den Haufen gerührt, was mir eigentlich sehr entspricht. Ja. Also es gibt dann neue Sachen, jetzt beim letzten Projekt ist dann auch gewesen, könntest du Modul anbieten, was für Modul, zum Beispiel Nistkästen, oder man macht einen Lesesteinhaufen, oder man tut zusammen Pflanzen, so, dass sich so wie einzelne Module auch anbieten, wo man auch einzeln nachher noch mich quasi für das engagieren kann.
Ja.
Genau.
Wenn du so Projekte begleitest, dann kümmerst du dich ja darum, was nachher da ist, oder tust du das auch wirklich alles einpflanzen und die praktische Arbeit machen? Oder organisierst du?
In der Regel organisiere ich das. Ich bin mehr für die Gestaltung, Planung, Organisation, Logistik, das mache ich alles. Und wenn es Pflanzungsprojekte sind, helfe ich zum Teil, aber in der Regel tue ich mehr anleiten.
Ja.
Und ich sorge dann dafür, dass die warme Suppe da ist. Und dass man auch den Aspekt, den gemeinschaftlichen Aspekt, den tue ich eigentlich auch einleiten.
Das heißt, der gemeinschaftliche Aspekt, der darf schon mit dem Garten wachsen sozusagen.
Unbedingt, ja.
Ja,
ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist eigentlich die Idee.
Ja.
Dass man wie jetzt möglichst von Anfang an die Leute schon drin hat.
Ja.
Und was ich jetzt festgestellt habe, was so aus meiner Perspektive, ich finde das halt grossartig, wenn man auch Einfluss kann haben, wie der Aussenraum aussieht. Und dass ich feststelle, dass das für viele Leute jetzt wirklich total neu ist. Das war ja früher viel mehr so gewesen. Da hat man noch Gärten gehabt, auch vor Genossenschaften. Und dort hat sich auch das Leben im Sommer abgespielt. Und das ist in den letzten Jahren, finde ich, immer steriler geworden. Und die Leute brauchen wirklich Unterstützung, habe ich den Eindruck, dass sie das wirklich dürfen.
Dass sie sich rantrauen.
Ganz
und
genau.
Dass sie auch wirklich sagen, ja, okay, es bringt mir Nutzen. Und
ja, oder nicht immer so, also meinst du, könnte ich meine Hortensien noch da einpflanzen? Hortensien ist jetzt nicht gerade meine Lieblingspflanze für so ein Projekt, weil es eigentlich nicht so nützlich ist für die Insekten, aber das ist eben genau das, ja, gern.
Ja.
Oder der Salbei da, der, den man nicht mehr braucht auf dem Balkon oder wo man raus tun will. Und dann fangen die Leute an, in meinen Augen auch wirklich Verantwortung übernehmen. Die Orte, die so laufen und die gut laufen, gibt es auch kein Littering zum Beispiel.
Ja, sie übernehmen auch die Verantwortung für den Ort, den
das
sie
mitgestaltet
haben.
Ja, genau.
Wie gehst du damit um, wenn eben vermehrt sowas wie Hortensienpflanzen kommen, also wenn die Menschen Pflanzen wünschen, die Biodiversität eben gar nicht unterstützen.
Also wenn Sie jetzt Ihre eigene Hortensie an einem Schattenort einpflanzen wollen, die gibt es schon, die ist schon auf dem Balkon, dann habe ich kein Problem damit. Neue würde ich gar nie bestellen. Also ist gar keine Frage. Gibt es nicht.
Ja. Aber wenn so der Wunsch kommen würde in so ein Projekt, dass da irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelche tollen Pflanzen, die man mal gesehen hat, also startest du dann so wie eine Aufklärungsphase?
Oder? Ja, Aufklärung generell ist bei diesen Partizipationsprojekten ein grosser Teil. Mhm. Also ich liebe es eben selber zu gärtnern, also ich bin da gerne dabei in den Latzhosen und helfe mit. Und da ich sehr begeistert bin, ist eigentlich die Idee auch, dass ich die Begeisterung kann weitergeben und durch das auch die Leute zu informieren. Und dann habe ich jetzt noch nie ein Projekt gehabt, wo jemand hat wollen, so Pflanzen durchdrucken, weil es gibt immer, und das denke ich, ist eine von den Sachen, die ich wirklich denen will aufzeigen, es gibt immer wahnsinnig schöne heimische Varianten, die man weniger kennt.
Es ist mehr so eine Verlegenheit eigentlich, hat man mal gesehen, das kennt man und deswegen pflanzt man das ein.
Genau.
Ja. Machst du sowas auch mit Unternehmen?
Ja. Ja. Also ich habe jetzt auch eine neue Broschüre in Arbeit, die eine ist schon fertig, für Unternehmen und die in Arbeit ist noch mit Schulen. Also dass man würde mit Unternehmen zum Beispiel so ein Tiny Forest auf dem Firmengelände machen. Im Moment ist es gerade so, dass ich so viele Aufträge habe, was wunderbar ist, dass ich gar noch nicht jetzt so kann vorausgehen kann, weil das ist etwas, was mich sehr interessiert. Ja, das wäre eine neue Phase. Gerade für die Firmen, die jetzt auch, es gibt ja einige, die in der Swiss Sustainability drin sind, dass man da wirklich, und da haben wir ein ganzes Konzept, wo man uns kann, von der Planung über das Catering, einfach alles würden wir machen. Und dann auch mit dem Gärtner, Gartenbauer, es ist dann so, das haben wir ja schon gemacht mit Freiwilligen, Anwohnenden, Schulen, dass man dort alle reinbringt und die können dann helfen, dann tut man mit dem Gartenbauer halt abmachen, dass 50 Stechgabeln parat stehen und es ist dann eine grosse Sache. Und dann irgendwie, das letzte Mal haben wir 850 Bäume gehabt. Also das ist dann wirklich, da kann man grosse Sachen machen, ja.
Ja. Ja, das sind dann auch Projekte, wo, wenn ich das richtig verstehe, wo du auch versuchst, die Verbindung wieder zwischen Unternehmen, Anwohnern, Schulen, so alles irgendwie zusammenzuziehen, ja. Dass auch regional wieder eine größere Zusammenarbeit hat.
Das ist so bei diesen Projekten, so, die wir jetzt haben in der Nachbarschaft, ja, das ist ganz klar so gewesen. Wir haben auch alle Vereine angeschrieben und es ist auch wirklich etwas passiert untereinander. Die Idee ist ja immer, dass man eigentlich über das Projekt die Leute verbindet und die bleiben nachher in Verbindung. Das ist auch in der Nachbarschaft so. Und wir sind dann wieder weg. Wir sind quasi Katalysatoren auch mit diesem Projekt. Und in diesen ganzen Pflanzen haben wir jetzt auch gesehen, wir haben mit Schulen gearbeitet, wir haben mit über 100 Leuten angepflanzt und wir haben dann immer wieder so nachher wieder einmal einen Mulchtag gemacht und wenn wir dann die Kinder wieder dabei hatten oder die eine Klasse ist nochmal mulchen, die gehen wirklich, wir haben sie gefragt, sie gehen wirklich voller Stolz an ihrem Wäldchen vorbei. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten will, mit meinem ganzen Arbeiten, dass die Menschen wieder die Verbindung zu der Natur überkommen, über die Projekte. Und die Freude am Beobachten, die Freude. Die Leute haben so Angst vor Bienen, vor Flügen, vor Mückli. Also das stelle ich immer fest. Und da kann man viel machen mit so Projekten.
Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, die Werbung hat viel getan, um diese Kleintiere als Feinde darzustellen.
Genau.
Aber wenn man mal schaut, wie oft wird ein Kind eigentlich von einer Biene gestochen, wenn es sich ganz ruhig verhält, ist sehr, sehr klein, würde ich mal sagen.
Genau. Und nochmal zurück auf die Frage von den Unternehmungen. Dort ist eigentlich der Fokus mehr, dass die Unternehmungen einen schönen Raum haben. Die haben ja oft so ein bisschen monotone, unmotivierte Orte, wo sie einfach so eine grüne Wüste haben vorne dran. Und dass sie auch übers Schaffen, dass sie das selber machen. Planung und das Aussehen mache immer ich. Das ist wirklich mein Steckenpferd, dass das schöne Orte werden. Und dann kann man dort in der Pause verweilen. Es wird ganz sicher auch, es gibt schon Projekte, es gibt auch Studien dazu, es tut auch die Hierarchien ein bisschen flacher machen, weil alle wollen dort sitzen. Also es ist der Hausabwart und der Sachbearbeiter, die sitzen dort. Und das finde ich halt auch wahnsinnig spannend. Also es gibt sogar auch dort im Geschäft, gerade bei grösseren Firmen, viel mehr Durchmischungen.
Und es gibt ja relativ viele, sage ich mal, Firmengelände, wo noch Platz ist, wo man sowas machen
das
kann.
Das gibt es wirklich. Ja. Das gibt's. Ja. Das gibt's. Ich
festgestellt.
Und schön wäre dann auch, und ich glaube, das wäre so etwas, was noch so mein Wunsch wäre, dass man im Sommer effektiv Aussenbüros machen
können. Ja.
Oder so kleine Nischen, wo wir zwei jetzt zum Beispiel den Podcast dort aufnehmen würden.
Ja.
Oder wo eine Sitzung mal dort stattfindet, im Kleinen, mit Vogelgezwitscher. Also ich bin sicher, auch, es ist einfach für die Menschen viel schöner, in einem lebendigeren Ort zu arbeiten.
Ja, das macht sehr, sehr viel
ja.
aus, wenn ich an einem
und ich finde, das ist halt einfach, weil ich persönlich, ich leide wirklich unter dem, ich finde, es wird immer tödlicher. In der Architektur und im Geschäftsbau, ja. wenn ich das anschaue, denke ich mir, boah, da würde ich krank werden.
Ja, es ist zu clean geworden.
Total, so. Ja.
Nein, kann ich gut nachvollziehen. Wenn jetzt so ein Unternehmen sagt, ich möchte so etwas machen,
mhm.
Klar, dann brauchen Sie jemanden, der das mit Ihnen anguckt, aber was sind so die, sage ich mal, die Key-Faktoren, an die man denken muss, wenn man so ein Projekt angeht?
Für mich oder für die Firma?
Für die Firma.
Meinst du eher Hindernisse, wo könnten auftauchen?
Ja, etwas, wo sie wirklich dran denken müssen, weil es sonst eine böse Überraschung geben kann?
Ich finde die Tiny Forests wirklich so genial. Ich habe keinen Punkt, wo ich denke, ui, da muss man dran denken, weil man würde die Höhe jetzt, wenn man jetzt die 30 Meter Bäume nicht haben kann, weil es viel Schatten werfen, dann macht man es zweistufig. Also Bewässerung ist gering. Der Aufwand, der Pflegeaufwand ist eben im ersten Jahr muss man nochmal nachmulchen, man muss am Anfang vielleicht gießen, wenn es ganz heiße Zonen ist, wo rundum wirklich nur Beton ist und Asphalt. Und sonst ist es eigentlich kein Pflegeaufwand.
Also das heißt, es kommen auch im Normalfall gar keine Widerstände von Mitarbeitenden oder von Anwohnern, wenn man solche Projekte macht.
Bis jetzt nicht, das ist wirklich, also gerade Tiny Forests, finde ich, stoßen wirklich auf grosses Interesse. Weil ich bin der Meinung, es geht darum, dass die Menschen halt schon merken, dass Bäume für sie einfach wahnsinnig wichtig sind.
Ja.
Auch emotional.
Ja, das ist mega wichtig. Und das können sie auf diese Art und Weise eben ja. wieder lernen.
Also darum, dort habe ich wirklich praktisch keinen Widerstand.
Ja.
Das ist wie so bei einer Vertikalbegrünung, die es gibt.
Schön. Merci vielmal für deine Erklärung und Ausführung. Ich fand das sehr interessant.
Gern.
Mir hat besonders gefallen, dass Beatrice hervorgehoben hat, dass immer da, wo Menschen in die Mitbestimmung gehen und mitentscheiden können, wie so ein Garten, ein Tiny Forest oder etwas aussehen soll, dass sie dort auch mit Verantwortung übernehmen. Vielleicht sollten wir das etwas öfter machen und das würde einige Probleme lösen, die wir haben. Was meinst du?
Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!